Herzlich willkommen zur Predigt der FEG Dresden. Wir wünschen dir eine gewinnbringende Zeit. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter dresden.feg.de.
Ich möchte mit euch heute Morgen über dieses Thema nachdenken, das in 2. Thessalonicher 2 vorkommt, nämlich dass die Gemeinde angesichts der Verfolgungszeit einfach standhaft und auch nüchtern bleiben muss. Das ist sicherlich eines der herausfordernden Themen und wir sind ja in dieser Themenreihe zum 2. Thessalonicher Brief. Und ich finde, es gibt in der Bibel eine ganze Reihe Bibeltexte, die sind gar nicht so einfach zu verstehen. Und manchmal denkt man, wie soll ich damit umgehen? Und schreckt vielleicht erstmal davor zurück. Aber ich finde es wichtig, sich auch diesen biblischen Texten und Themen zu stellen. Weil ich glaube, wenn wir uns darauf einlassen, dass Gott dann tatsächlich auch diese Verse uns erschließt und wir sie für unser Leben fruchtbar machen können. Und einen solchen Text habe ich euch heute Morgen mitgebracht in 2. Thessalonicher 2. Wir schauen uns nur die ersten 8 Verse aus diesem Kapitel an, weil es unfassbar viele Informationen und ja sehr tief ist. Ich lese euch gleich einige Verse, also nach der Übersetzung Neues Leben, die Bibel vor, möchte aber mal ein paar Bemerkungen vorausschicken. Und das hat mit der Eigenart dieses Textes zu tun. Und diese Textform kommt eben öfter in der Bibel vor. Und dann ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man weiß, wie man damit umgeht, wie man darauf hören soll. Also dieser Text, den ich euch gleich vorlese, der gehört zu einer Gattung oder einer Textart, die nennt man prophetische Texte. Und diese prophetischen Texte haben eine Eigenart, weil sie bewegen sich nicht zwingend nur in einer Zeitebene. Die können durchaus mal springen, mal zurück, mal vor und auch innerhalb der Zeit noch ein paar Mal hin und her hüpfen. Und das macht die Eigenart dieser Texte aus und es macht sie auch nicht so ganz einfach verständlich. Zum Beispiel hat Paulus diesen Text, diese Prophetie der Gemeinde in Thessalonich geschrieben. Und wenn man so ein bisschen tiefer reingeht, merkt man, er verwendet dabei auch eine Prophetie, die auf einen Propheten Daniel im Jahr 536 vor Christus zurückgeht. Also eine Prophetie, die damals schon ungefähr 600 Jahre alt war. Und er nutzt diese Information von damals im Hintergrund, um die Gemeinde im ersten Jahrhundert darüber zu informieren, was noch auf sie beziehungsweise auf die ganze Gemeinde Jesu zukommen wird. Und wir werden dabei merken, dass auch wir, die wir im 21. Jahrhundert unterwegs sind, manches von dem, was dort beschrieben wird, noch nicht erlebt haben, noch nicht darauf zurückblicken können, sondern das liegt noch vor uns. Und das macht diesen Text so gewinnbringend für uns. Das heißt, das kann durchaus sein, dass wir da auch drin vorkommen. Nun sind diese Texte, wie eingangs erwähnt, oft gar nicht so einfach zu verstehen. Und selbst Leute, Theologen, die sich also mit solchen Texten beschäftigen und überlegen, was bedeutet das, haben manchmal ein Problem damit, weil diese Texte nicht so eindeutig sind. Und von daher kommen sie bei ihrer Auslegung manchmal auch ein bisschen zu unterschiedlichen Ergebnissen im Detail. Das spricht jetzt nicht gegen den Wahrheitsgehalt dieser Prophetien, sondern es spricht vielmehr für die Tiefe von Gottes Wort. Es spricht auch nichts gegen die Fähigkeit der Theologen, sondern es zeigt uns vielmehr, dass manches, wie Paulus es selber sagt, einfach in der Bibel geheimnisvoll formuliert ist und dadurch auch immer ein Stück geheimnisvoll für uns bleiben wird. Wir können uns nur rantasten und überlegen, könnte das meinen, könnte vielleicht aber auch das meinen. Und darum macht es wenig Sinn, wenn Christen nun anfangen, miteinander über unterschiedliche Auslegungen, die aber biblisch gut begründet sind, und von solchen rede ich, nicht von irgendwelchen Spinnereien, aber wenn Christen, die wirklich auch solche Texte biblisch auslegen, zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Es lohnt sich, dann nicht zu streiten. Ich persönlich habe mir das an der Stelle abgewöhnt, sondern vielmehr angefangen, von Maria zu lernen. Bald kommt ja wieder der Weihnachtsbericht, ist ja nicht mehr lang hin. Und da heißt es, nachdem die Hirten alles erzählt hatten, was sie mit den Engeln erlebt haben und der gab es einen regen Austausch im Stall. Wir verkürzen das ja immer sehr. Ne? Ja, da kam ein Engel, hey, der hat das gesagt. Hallo Jesus, schön, dass du da bist. Und das war's dann auch schon wieder. Ich denke, die haben da eine Menge miteinander besprochen. Ich habe das so gesehen. Bei mir war es gar nicht so hell wie bei dir. Wie kommt das denn? Und die haben sicherlich ganz viel unfest diskutiert da auch. Und dann heißt es am Schluss, als sie alle langsam wieder verduften, Maria aber bewegte alle diese Worte in ihrem Herzen. Also die hat erst gar nicht angefangen zu sagen, Beatrich, der müsste gelogen haben. Nein, sondern die hat einfach gesagt, hey, ich habe echt irre viel gehört. Das war ein Wahnsinnsereignis, was ich da erlebt habe. Und ich bewege einfach mal all diese Eindrücke, die ich heute gehört habe, in meinem Herzen. Ich sammle mittlerweile die verschiedenen biblisch begründeten Verstehensmöglichkeiten und spiele sie nicht gegeneinander aus. Weil so fühle ich mich besser vorbereitet, wenn sich dann diese Prophetien tatsächlich erfüllen. Denn wenn dann doch nicht Theologe A recht hat, sondern Theologe B, werde ich froh sein, dass ich auch die Version von Theologen B kenne und jetzt gut vorbereitet in diese Situation gehe. Und dabei gilt auch heute immer noch der Grundsatz, den ich mal bei einem Professor Rickenbach gefunden habe, den hat er so formuliert. Prophetie ist nicht Wissen der Geschichte der Zukunft, sondern Schauen der wesentlichen Entwicklungsstufen. Es geht also nicht so sehr darum, habe ich einen minutiösen Endzeitfahrplan von heute bis Jesus wiederkommt, sondern es geht vielmehr darum zu verstehen, welche Stufen werden bis dahin passieren? Was wird uns so bis dahin begegnen? Es geht also darum, die Geschichte mit ihren verschiedenen Akteuren wahrzunehmen und zu gucken, welches Gefälle wird dadurch eigentlich im Lauf der Geschichte der Gegenwart und der Zukunft erzeugt. Und noch was an dieser Stelle dazu. Ich gewinne auch rückblickend auf die Prophetien, die sie schon erfüllt haben vor meiner Lebenszeit, den Eindruck, dass offensichtlich nicht alle Prophetien, die wir in der Bibel finden, wirklich auch jedes einzelne Mitglied der Gemeinde Jesu erleben wird. Ich habe eine ganze Reihe Erfüllungen von Prophetien nicht miterlebt, einfach weil ich erst im 20. Jahrhundert Geburtstag wurde. Manches hat sich aber schon davor erfüllt. Es muss also nicht bedeuten, dass jeder Christ das alles erleben wird, was dort über die Zukunft ausgesagt wird. Aber wir alle, und da meine ich tatsächlich alle Christen, aber auch alle, die vielleicht auch heute Morgen hier sind oder im Live sind, die noch keine Christen sind, ich finde, wir alle sollten diese Dinge wissen, damit wir, wenn sie uns treffen, vorbereitet sind. Und damit wir hier und jetzt daraus dann auch die richtigen Konsequenzen für unser Leben ziehen können. Paulus schreibt an die Thessalonicher in den ersten drei Versen von 2. Thessalonicher 2 folgendes. Und nun, liebe Brüder, zu der Wiederkehr von Jesus Christus und dazu, wie wir alle versammelt werden, um ihm entgegenzugehen. Wir bitten euch, lasst euch nicht erschüttern und beunruhigen, wenn die Leute sagen, der Tag des Herrn habe schon begonnen. Selbst wenn sie behaupten, sie hätten eine Vision, eine Offenbarung oder sogar einen Brief von uns empfangen, glaubt ihnen nicht. Lasst euch durch ihre Worte auf keinen Fall täuschen. Okay, wie müssen wir das verstehen und einordnen? Wir feiern ja bald wieder Weihnachten. Die erste Ankunft Jesu Christi in dieser Welt. Und bei seinem ersten Besuch hier in dieser Welt hat Jesus mit seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung von den Toten ja alles vorbereitet, um uns Menschen unsere Sünden vor Gott vergeben zu können. Alles vorbereitet, damit wir dann auch Jesus in unser Leben einladen können. Dass wir mit ihm im Herzen durch unser Leben gehen können und all dem begegnen, was auf uns zukommt. Und falls du diese Entscheidung für Jesus dann nicht getroffen hast, ich mache dir einfach Mut, diese Entscheidung noch zu treffen. Es bringt so viel Frieden in dein Herz, so viel Orientierung in einer Zeit, in der so viele und der Orientierungslosigkeit leiden. Also viel Mut dazu, diese Entscheidung zu treffen. Bei seiner Verabschiedung nach diesem ersten Besuch oder bei diesem ersten Besuch hier in dieser Welt hat Jesus versprochen, dass er eines Tages wiederkommen wird. Und wenn er wiederkommen wird, dann wird er alle die Menschen, die genau diesen Schritt getan haben, also Jesus um Vergebung für ihre Schuld gebeten haben und Jesus in ihr Leben eingeladen haben, die wird er dann mit sich nehmen, um mit ihnen in seinen Himmel, in die Herrlichkeit Gottes zu entschwinden. Und dort werden wir die Ewigkeit mit Jesus verbringen, Ewigkeit feiern. Und wer diese Entscheidung nicht getroffen hat, der wird mit seinem Tod in das ewige Verderben, in die Hölle, in die ewige Gottesferne eingehen. So sagt es uns Gottes Wort. Einfach, weil das die Alternative dazu ist. Entweder mit Gott oder ohne Gott. Himmel oder von Gott entfernt sein. Hölle. Und dort gibt es keine Möglichkeit mehr, sich umzuentscheiden. Das heißt, die Entscheidung müssen wir schon zu unseren Lebzeiten hier und heute treffen. Okay. Also Jesus sagt, er kommt wieder und alle, die sich für ihn entschieden haben, holt er ab, um mit ihnen in Ewigkeit im Himmel zu feiern. Und die spannende Frage, die sich jetzt für uns Christen, also für die Gemeinde Jesu zu allen Zeiten daraus ergibt, ist die, wann ist es denn soweit, dass Jesus wiederkommen wird? Wann ziehen wir mit ihm in den Himmel ein? Was geht dem voraus? Worauf müssen wir uns einstellen? Und schon damals in Thessalonich und seit damals immer wieder haben sich Leute dazu verleiten lassen, ein Datum dafür zu benennen. Und deshalb geht Paulus in diesem Brief an die Thessalonicher auf diese Frage ein. Und mir fällt auf, Paulus verknüpft hier zwei Ereignisse miteinander. Nämlich die Wiederkunft Jesu und, wie er das nennt, dass wir Christen alle zu ihm versammelt werden. Manche Christen nennen das so in ihrem Jargon Entrückung. Also man wird praktisch von dieser Welt zu Jesus hin in seine Welt ortsversetzt entrückt. Also, dass wir Christen Jesus entgegengehen und ihm entrückt werden. Und manche Leute in Thessalonich waren der Meinung, dass jetzt der Tag der Wiederkunft Jesu schon angebrochen sei. Und manche waren auch noch so unterwegs, dass sie sagten, hey, ich meine, das hätte ich von Paulus schon gehört. Ich meine, der hätte das auch schon gesagt, der Tag Jesu, der Tag der Wiederkunft Jesu ist bereits angebrochen. Und man kann das gut verstehen, die lebten ja damals auch im Gegenwind. Die Christen waren nicht besonders beliebt. Und da gab es Druck. Und wenn du Druck bekommst von außen, hast du normalerweise die Sehnsucht, dass das irgendwann mal zu Ende geht. Das ist wie wenn du zu Hause krank im Bett liegst. Ne? Du denkst schon immer an den Tag, was du machen wirst, wenn du wieder gesund bist. Du wartest einfach darauf. Du sehnst dich danach. Und wenn einer sagt, hey, ich merke, es geht dir schon viel besser. Und du stellst im Spiegel fest, ist wirklich so. Schon bist du ganz anders gewickelt. Und das war bei denen auch so, die haben Druck erlebt und haben gesagt, ja, wenn selbst der Paulus vielleicht sogar schon denkt, dass der Tag der Wiederkunft Jesu angebrochen ist, hey Freunde, keep cool, dann wird's bald gut werden. Dann kommt bald die große Wende. Das war sicherlich so das eine. Und dann gab es vielleicht aber auch andere. Ihr erinnert noch an die Verknüpfung Wiederkunft Jesu und Entrückung, dass manche Christen gedacht haben, wenn der Tag der Wiederkunft Jesu angefangen hat und wir sind noch hier, hat uns Jesus übersehen? Hat er uns vielleicht vergessen? Da war natürlich auf der anderen Seite auch eine gewisse Unruhe da. Und wenn du das Gefühl hast, dass du vergessen wurdest, das macht was mit einem, oder? Stell dir vor, du hast Geburtstag und keiner gibt dir ein Päckchen. Ist irgendwie scheiße, oder? Und so dachten die, ey, wir sind vielleicht vergessen worden. Und im Griechischen kann man in der Übersetzung noch viel besser nachvollziehen, wie Paulus diesen beiden Meinungen begegnet. Man könnte das so frei übersetzen, hey Freunde, jetzt nehmt erstmal die Emotionen raus. Kommt mal wieder runter. Und denkt daran, Gott hat euch den Kopf nicht nur auf den Hals gesetzt, damit es nicht reinregnet, sondern er hat euch auch einen Verstand gegeben. Seid doch so gut und gebraucht den mal wieder. Das wäre eine echt gute Idee an der Stelle. Gebraucht doch mal wieder euren Verstand. Und Paulus sagt, es kann doch gar nicht sein, dass der Tag Jesu angefangen hat. Erstens, wer auch immer denkt, wir hätten das gesagt, ihr seid falsch gewickelt. Wir sind der Meinung, das kann überhaupt nicht sein. Und zweitens, sage ich euch einfach mal schon prophylaktisch, ihr mögt jetzt Widerstände erleben, aber es kommt noch dicker. Denkt nicht, das war's schon. Ups, das hatten sich die Thessalonicher nun doch ein bisschen anders vorgestellt. Aber warum das denn, mögen die Thessalonicher gefragt haben. Paulus, warum kann das denn noch nicht so weit sein? Und die Antwort des Paulus finden wir ab Vers 3 in 2. Thessalonicher 2 im zweiten Teil. Er schreibt, bevor es so weit ist, also dass Jesus wiederkommt, dass wir zu ihm entrückt werden, bevor es soweit ist, wird es zu einem Aufstand gegen Gott kommen. Und der Mensch der Gesetzlosigkeit wird erscheinen, der, der Verderben bringt. Er wird sich widersetzen und sich über alle Götter erheben und jeden Gegenstand der Verehrung und Anbetung zerstören. Er wird sich in den Tempel Gottes setzen und behaupten, er selbst sei Gott. Erinnert ihr euch nicht, dass ich euch das schon gesagt habe, als ich noch bei euch war? Ihr wisst auch, was ihn zurückhält. Denn er kann erst erkannt werden, wenn seine Zeit gekommen ist. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon wirksam. Und es wird verborgen bleiben, bis der, der es jetzt noch aufhält, weggenommen ist. Dann wird der Gesetzlose erkennbar werden. Zwei Dinge gehen also der Wiederkunft Jesu voraus und der Entrückung der Christen. Erstens, es wird einen Aufstand gegen Gott geben. Und zweitens wird dieser Mensch der Gesetzlosigkeit erscheinen. Man könnte auch übersetzen, der Mensch, der Verderben bringt. Im Griechischen, also in der Grundsprache des Neuen Testamentes, wird er sogar Sohn des Verderbens genannt. Und das hilft deswegen ein bisschen weiter, weil Judas Iskariot von Jesus, also der Typ, der Jesus verraten und damit den Weg ans Kreuz freigemacht hat, der wird von Jesus auch einmal Sohn des Verderbens genannt. Und das bedeutet, da ist eine Entwicklung am Laufen, die ist nicht mehr umkehrbar und die bringt über diese Person Verderben. Und genau das passiert ja bei Judas am Ende seines Lebens, dass er in seiner Verzweiflung quasi sich das Leben nimmt, vornüberspringt, also einfach keine Hoffnung mehr hat. Und dieser Johannes, der das berichtet, dass Jesus das über Judas gesagt hat, der berichtet in einem anderen Buch in der Offenbarung am Ende der Bibel davon, von dieser Zeit, wo diese Gesetzlosigkeit ihren Höhepunkt erreicht. Und er spricht in diesem Zusammenhang von einem Tier, das fantastische Wunder vollbringt und dabei unfassbar gewaltsam ist, das aber am Ende dann auch in die Verdammnis fährt. Okay, sind viele schwierige Gedanken. Was heißt das? Ihr Lieben, Gott macht in seinem Wort daraus Geheimnis, kein Geheimnis, dass die Zukunft für uns Christen, für die Gemeinde Jesu, extrem herausfordernd sein wird. Ich wünschte auch, ich könnte euch heute Morgen was Einfacheres sagen. Ich könnte sagen, hey, das wird alles yippie, Jesus ist Sieger, gibt keine Probleme, Highway to Heaven, wir sind da richtig gut unterwegs und alles läuft wie am Schnürchen. Nein, das Gegenteil ist uns verheißen. Das Gegenteil ist uns verheißen. Als Gemeinde Jesu gehen wir keinen triumphalen Zeiten entgegen, sondern Leidenszeiten. Aber nicht das Antigöttliche behält das letzte Wort, sondern der wiederkommende Christus. Also nach dem Tal kommt am Ende Jesus. Und für die, die ihm vertrauen, kommt dann tatsächlich in der Gegenwart Gottes im Himmel eine wirklich wunderbare, glorreiche Zeit. Und so müssen wir vielleicht anfangen, auch ein bisschen umzudenken, jedenfalls ich. Das heißt doch, dass jeder Sieg, den das Böse in dieser Welt erringt und wo wir manchmal dabei stehen und uns fragen, wieso lässt Gott es zu? Wer sitzt denn da eigentlich im Regiment? Welche Macht, welche Kraft? Wieso gebietet Gott diesem oder jenem nicht endlich Einhalt? Warum müssen 370 Millionen Christen im Moment Glaubensverfolgung ertragen? 370 Millionen Einzelschicksale. Und ich habe darauf keine Antwort. Aber eines weiß ich, und das hängt mit meinem Umdenken zusammen. Jeder einzelne Sieg des Bösen ist zugleich auch ein Sargnagel an dem Sarg des Bösen. Jeder einzelne Sieg des Bösen bringt uns dem wiederkommenden Herrn einen Schritt näher. Und insofern liegt auch in jeder frustrierenden und niederschlagenden Nachricht doch eine Hoffnung, doch die Gewissheit, dass der wiederkommende Jesus schon auf dem Weg zu uns ist und dass er den Teufel, nachdem er ihn am Kreuz auf Golgatha besiegt hat, eines Tages auch endgültig entmachtet. Und dann ist tatsächlich nur noch Glanz und Gloria in der Herrlichkeit bei Gott. Und darauf freue ich mich. Und darauf müssen wir lernen, mitten in Leidenszeiten zu blicken. Natürlich liegt damit die Frage im Raum, wer ist denn jetzt dieser Mensch der Gesetzlosigkeit? Und ich finde es echt blöd, dass Paulus hier keinen Namen nennt, oder? Er hätte doch sagen können, dann wären wir jetzt alle einen Schritt weiter. Aber bevor wir diese Frage beantworten, müssen wir uns einer anderen Tatsache stellen, die Paulus hier nennt, nämlich, dass es einen Aufstand gegen Gott geben wird. Man kann das auch mit Abfallen von Gott übersetzen. Das hört sich nach einer Entwicklung an, die dann darin gipfelt, dass der Sohn des Verderbens, dieser Mensch der Gesetzlosigkeit, erscheint. Und ich glaube, wir in Deutschland sind in Sachen Abfallen von Gott nüchtern betrachtet richtig gut unterwegs, oder? Um nicht zu sagen, erschütternd gut unterwegs. Nominell sind wir Christen ja jetzt auch weniger als die noch nicht Christen. Und der Gottesdienstbesuch in Deutschland bewegt sich je nach Stadt oder Land zwischen 1,5 und 2% der Leute. Ich würde sagen, Euphorie für Gott sieht anders aus. Der Prophet Jesaja sagte einmal schon zu seiner Zeit, also viele hundert Jahre vor Jesus, dass die Menschen alle in die Irre liefen. Und er vergleicht sie mit Schafen. Schafen haben leider keinen guten Orientierungssinn. Die können zwar ihren Hirten auf Kilometer wahrnehmen, also oder zumindest auf viele Meter wahrnehmen, da haben die kein Problem damit. Dann wissen die auch, wohin die laufen. Ach, da ist er. Oder ach, da ist das Geräusch seines Motors. Das kriegen die auch mit, habe ich bei den Schafen bei mir auf der Nachbarweide gelernt. Die erkennen nicht nur die Stimme ihres Hirten, die erkennen auch die Stimme seines Autos. Und da laufen die schon los. Das klappt bei denen gut, aber Orientierung ist nicht. Und Jesaja sagt, jeder sieht auf seinen Weg. Und Jesus sagte voraus, dass die Liebe in vielen Menschen erkalten würde. Wisst ihr, und meine Wahrnehmung ist, beides passiert gegenwärtig. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen orientierungslos sind, kein größeres Ziel mehr haben, nicht mehr wissen, worauf zu sie leben sollen, was ihrem Leben wirklich Halt und Bedeutung gibt. Was eine Hoffnung wäre, auf die es zuzugehen sich lohnt. Und so machen sie das, was ich wahrscheinlich, wenn ich Jesus in meinem Herzen hätte, auch machen würde. Sie arbeiten an ihrem ganz persönlichen und privaten Glück. Familie, Beruf, Wohlstand. Und die soziale Temperatur in unserer Gesellschaft kühlt sich dabei weiter ab. Viele suchen nur noch ihren persönlichen Gewinn und ihr Recht. Das ist mein Recht. Es interessiert nicht mehr groß, was der andere denkt, wie es dem mit meinem Recht denn geht, ob es dem hilft oder nicht hilft. Brauche ich für mein persönliches Glück. Wer fragt in Politik, Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft, auf seiner Arbeit, in seiner Familie, in Sachen Beziehung oder in Sachen Verantwortung übernehmen? In Sachen Verzicht üben um des anderen Willen? In Sachen Geld, Macht und Sex? Wer fragt dann noch, Gott, was denkst du, wie ich mich in dieser Situation verhalten soll, wie ich damit umgehen soll? Wie ich mich dort verhalten sollte? Was denkst du? Die allseits beherrschende Frage ist, fühle ich mich dabei gut? Wenn ich mich gut fühle, muss es eigentlich gut sein. Weit gefehlt. Weit gefehlt. Nun ist es in der Regel relativ einfach, über solche Themen allgemein und im Großen und Ganzen zu sprechen. Und darum bin ich einfach mal so mutig und werde ein bisschen persönlicher heute Morgen. Und du kannst überlegen, ob du dich darauf einlässt. Auf einer Skala von 1 bis 10, was denkst du, wie stark dein Leben mit Gottes Willen und Maßstäbe übereinstimmt? Was denkst du? Was in deinem Leben spricht für diese Bewertung, die du an der Stelle vornimmst? Woran machst du das fest? Und an welchen Stellen drohst du oder bist du von Gott und seinen Maßstäben und seiner Liebe, wenn du ehrlich bist, schon längst abgefallen? Wisst ihr, so sehr diese Bibelworte uns Orientierung und auch Trost und Orientierung für die Zukunft geben sollen, so sehr möchte ich aber doch auch ihren mahnenden Charakter für mein persönliches Leben nicht überhören. Und darum frage ich uns alle an dieser Stelle mal nach dieser Skalenfrage, kann es sein, dass es einen Aufstand der Frommen, von dir Frommen braucht, gegen das Abfallen von Gott in dir oder auch um dich herum? Und ich glaube, es braucht beides. Dass wir nochmal gucken, wo stehen wir denn eigentlich innerlich? Aber dass wir auch Glauben nicht als Privatsache verstehen, Freunde. Das wäre verantwortungslos. Selbstverständlich kann ich meinem Glauben keinem anderen überhelfen. Das geht nicht. Aber den anderen nichts davon zu sagen, dass Jesus wiederkommt und dass sich an ihrer Beziehung zu ihm entscheidet, ob sie mit im Himmel sind oder in der Hölle sein werden. Das für uns zu behalten und nicht zu sagen, ist schon ein bisschen gemein, oder? Darum machen wir so Sachen wie Klanginstallation, Musikschule und vieles, vieles andere mehr. Nutzt das. Paulus erläutert weiter, wenn der Boden durch dieses Abfallen von Gott vorbereitet ist, dann wird dieser Mensch der Gesetzlosigkeit erscheinen. Und er wird 7 Dinge tun. Das erste, er bringt ganz einfach Verderben. Man wird merken, die soziale Temperatur sinkt. Die Leute werden egoistischer. Er widersetzt sich. Das heißt, er ist ein Typ, der einfach immer dagegen ist, gegen alles, was irgendwie gut und sinnvoll ist. Immer dagegen. Kein Vertrauen gegen niemand. Nur noch hinterfragen. Immer dagegen sein. Er erhebt sich über alle Götter. Ja, er zerstört sogar jeden Gegenstand der Verehrung und Anbetung. Bin gespannt, was das für Kirchen und Gemeindehäuser bedeutet. Er setzt sich in Gottes Tempel und wird einfach behaupten, ich bin Gott. Ich bin Gott. Ihr sucht Gott? Hey, ich bin Gott. Und wahrscheinlich wird das über sämtliche Nachrichtensender, TikTok und was weiß ich noch alles kommen. Und hinzu kommt aus den Versen nach unseren ersten 7,5 Versen noch 2 Kriterien mehr, 5 hatten wir. Er wird mit mächtigen Taten und verlogenen Zeichen und Wundern das Werk des Satans tun. Außergewöhnliche Zeichen werden also nicht die große Ausnahme bleiben. Und er wird mit üblen Täuschungen die Menschen verführen, die ihrem Verderben entgegengehen, die keinen Halt in Christus haben. Und manchmal denke ich, vielleicht ist das gerade so eine Vorbereitungszeit, wo wir letztlich die Atomisierung der Familienbande haben. Weil ein Mensch, der familiär nicht mehr eingebunden ist. Ich weiß, es gibt auch die Schattenseite, ne, von zu viel Familie, wenn du dich nicht mehr drehen und bewegen kannst, weil du immer gesagt kriegst, was richtig und was, verstehe ich alles. Und da gibt es auch Ungutes, kein Thema. Aber eingebunden sein in der Familie heißt immer auch, ich habe Halt. Und wenn ich Familienbande aufsplittere und atomisiere, habe ich nur noch einzelne Individuen, die nicht mehr eingebunden sind. Und die sind viel leichter zu beeinflussen. Da kann ich über Freundschaft, die jeder Mensch sucht, Leute auf Gleise heben, auf die sie nüchtern betrachtet vielleicht nie gegangen wären. In der Vergangenheit wurde viel darüber spekuliert, wer dieser Sohn der Gesetzlichkeit, oft auch als Antichrist bezeichnet, nun konkret sein könnte. Und dabei denken manche Ausleger an eine einzelne Person, zum Beispiel Werner de Boer, von dem ich so ein bisschen was gelernt habe an dieser Stelle. Eine interessante Auslegung, der sagt, naja, wenn der sich in den Tempel setzt und Mensch der Gesetzlosigkeit heißt, das Gesetz hat das Volk Israel durch Mose bekommen, der Tempel stand in Jerusalem, dann ist es ja auch denkbar, dass es vielleicht einen dritten Tempel gibt und in den steigt der dann und sagt, hey, ich bin's, ich bin Gott. Wenn das wirklich passiert, dann wird wahrscheinlich die El-Aqsa-Moschee auf dem Tempelplatz in Jerusalem verschwinden. Und was das für die muslimische Welt bedeutet und da im Zuge der anderen Weltbevölkerung bedeutet, da sehe ich viel Leid und viel Verderben voraus, wenn das wirklich so kommt. Eine Möglichkeit ist zu verstehen. Andere, wie zum Beispiel die Reformatoren, wie Calvin, haben in diesem Sohn des Verderbens so ein System, eine Institution gesehen, die sich gegen Gott und gegen seine Maßstäbe richtete. Und damals war ja so, ne, der Taler in der Dings da klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Also wo man gesagt hat, du kannst dir ein Plätzchen im Himmel kaufen, sage ich jetzt einfach mal salopp. Und deswegen haben dann die Reformatoren zum Teil das Papsttum im Blick genommen, haben gesagt, das ist kein System, das Jesus will, das ist antichristlich. Heute wiederum ist diese These umstritten. Und auch wenn die Reformatoren wohl darin irrten, dem damaligen Papst als Antichristen aus diesem Bibelabschnitt zu identifizieren, haben sie aber, glaube ich, auf eine Wahrheit hingewiesen, die dir und mir bis heute gilt, nämlich auch wir, die wir in christlichen Kreisen unterwegs sind, sind nicht deswegen schon immun gegen alles antichristliche Gedankengut und Verhalten. Das sollten wir uns nichts vormachen, sondern auf der Hut sein, wachsam sein. Und deswegen halte ich Gemeinde für unersetzlich, gerade in unserer Zeit. Wir brauchen es, dass wir uns gegenseitig ermutigen, an Jesus dran zu bleiben. Aber ob nun Einzelperson oder System oder Institution, ihr Lieben, wir haben in Jesus Christus den Maßstab, an dem wir alles Christliche von allem Antichristlichen unterscheiden können. Und zugleich in ihm auch einen Handlungsleitfaden. Und das finde ich einfach mal nur großartig. Nur ein paar kleine Schlaglichter. Jesus Christus wollte Gott nicht abschaffen, sondern er ordnete sich ihm in allem unter. Das können wir von ihm lernen. Ich ordne mein Leben meinem Schöpfer, meinem himmlischen Vater in allem unter. Jesus tat nichts aus sich selber, sondern immer nur, was er den Vater tun sah. Vater im Himmel, was möchtest du, dass ich heute am Arbeitsplatz, in der Familie, da wo du mich hinstellst, tun soll? Jesus widersetzte sich nicht Gott, sondern war ihm gehorsam bis in den Tod hinein. Damit vollendete er Gottes Willen, statt Gott abzuschaffen. Er lebte für Gott, nicht für sich selbst. Jesus betete Gott als seinen Vater an. Ihm ging es um seinen Namen, sein Reich und seinen Willen. Worum geht's dir? Jesus liebte und liebt uns Menschen in der Liebe Gottes. Er blickt in allem auf seinen himmlischen Vater. Und ich möchte euch ermutigen, lasst uns ihm gleich tun und auf Jesus blicken. Und lasst uns diese Welt mit den Augen Jesu sehen lernen. Es gibt noch ganz viel zu diesem Kapitel zu sagen, aber ich breche einfach mal an dieser Stelle ab. Aber nicht ohne euch zu ermutigen. Ja, wir gehen als Gemeinde Jesu keinen einfachen Zeiten entgegen. Aber wir gehen ihnen an der Hand Jesu entgegen. Er hat das Böse bereits besiegt. Seine Entmachtung ist unausweichlich und wird am Ende kommen. Und darum lohnt es sich, an Jesus festzuhalten, dem Bösen Widerstand zu leisten oder da, wo es sein muss, es einfach auch auszuhalten und zu ertragen. Er wird am Ende alles Böse und den Bösen selbst entmachten. Lasst uns das nie in allen Herausforderungen vergessen. Und darum lasst uns jeden Augenblick auf unseren Vater im Himmel und auf seinen Sohn Jesus schauen. Lasst uns darauf achten und Jesus fragen, wo braucht es in uns vielleicht einen Aufstand, eine Reformation, weil sich Dinge bei uns eingeschlichen haben? Und wo braucht es das in unserer Umgebung, damit Menschen von Jesus erfahren? Amen. Ich lade euch ein, aufzustehen und mit mir zu beten. Himmlischer Vater, was haben wir doch in dir für einen unglaublich großen Vorteil. Wir haben dein Wort, das uns vielleicht nicht minutiös alles einzeln sagt, was auf uns zukommt, aber das uns vorbereitet auf Strömungen, auf Gefälle in dieser Welt. Es ist so gut, Herr, zu wissen, was da kommt, um nicht unvorbereitet zu sein. Herr, und auch wenn uns vielleicht diese Nachricht heute Morgen nicht besonders gut gefällt, dass die Zeiten rauer werden, glaube ich, viele von uns spüren das schon längst. Aber es tut gut zu wissen, dass das nicht etwas ist, was halt passiert und keiner geahnt hat, sondern du wusstest, dass es kommt und du wirst es beenden zu deiner Zeit. Und du wirst uns dadurch tragen, durch deinen Geist. Und dafür hast du Gemeinde geschenkt, dass wir uns gegenseitig ermutigen, stärken, füreinander da sind. Immer wieder sagen, hey, bleib dran, es lohnt sich. Jesus kommt wieder. Eines Tages wird sich das Dunkel auflösen. Und wenn es nicht in dieser Welt ist, dann aber in der Herrlichkeit beim Vater. Danke, Herr, dass es bei dir immer begründete Hoffnung gibt. Und es das Beste am Ende auf uns wartet, wenn wir einst bei dir sind. Herr, wir freuen uns darüber. Und deswegen wollen wir dich jetzt einfach loben und anbeten, weil du unsere Hoffnung bist. Amen. Ihr dürft gerne bei dem nächsten Lied stehen bleiben. In Christus ist mein ganzer Halt. Er ist mein Licht, mein Heil, mein Lied. Und beim zweiten und dritten Lied macht, wie ihr euch ist. Bleibt stehen oder setzt euch da.
Danke fürs Zuhören. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat mit seinem Leben für alles bezahlt, was in unserem Leben nicht gut ist vor Gott. Jeder, der ihm vertraut, kann ein Kind Gottes werden. Ich lade dich jetzt ein, dein Leben Jesus Christus zu öffnen und zu sagen, komm in mein Leben. Vergib mir, was in deinen Augen nicht gut war. Ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Ich will dich kennenlernen und mein Leben nach deinen Maßstäben führen. Danke, dass du mich angenommen hast.